SR3 Saarlandwelle. Region am Mittag.
Am Sonntag stellt die AfD als erste Partei im Saarland ihre Landesliste für die Bundestagswahl auf. Und da dürfte es zu einer Kampfabstimmung kommen zwischen dem aktuellen Landesvorsitzenden Carsten Becker und dem Bundestagsabgeordneten und ehemaligen Vorsitzenden des Notvorstandes Christian Wirth. Und wie so oft in der AfD bricht sich der Streit schon vorher Bahn. Darüber und wie die Kräfteverhältnisse auf dem Parteitag aussehen, spreche ich jetzt mit Jannik Böffel aus unserer Politikredaktion. Jannik, Christian Wirth hatte sich ja zuletzt noch offen gehalten, ob er tatsächlich kandidiert. Gibt es denn da jetzt Klarheit?
Ja, die gibt es tatsächlich. Also es waberte so ein bisschen die Gerüchteküche. Macht er das nur, um ein bisschen Druck auf die Gegenseite, also auf Carsten Becker aufzubauen, dass er diese Kandidatur erstmals potenziell angekündigt hat? Es gab auch Gerüchte, dass er möglicherweise in einem anderen Landesverband antreten würde. Aber er hat heute bestätigt, dass er kandidieren wird. Er hat es so ausgedrückt: Ich habe keine Chance, ich will sie aber nutzen. Das heißt, es kommt tatsächlich zu dieser Kampfabstimmung zwischen dem aktuellen Landesvorsitzenden und seinem Quasi-Vorgänger.
Zuletzt wurde ja quasi mit offenen Briefen kommuniziert, einer vom stellvertretenden Landesvorsitzenden Rüdiger Klesmann und dann per WhatsApp die Reaktion von Christian Wirth.
Ja, also das ist ziemlich hochgekocht. Der Anfang waren im Prinzip Wirth-Äußerungen gegenüber der Presse, auch gegenüber uns, als er seine Kandidatur erstmals angedeutet oder angekündigt hat. Da hat er gesagt, es geht der Gegenseite nur um Jobs, es geht nur um Postengeschacher. Dann gab es auch noch einen anonymen Mitgliederbrief, der sich sehr stark für Christian Wirth eingesetzt hat. Da hat dann die Antwort nicht lange auf sich warten lassen. Rüdiger Klesmann, stellvertretender Landesvorsitzender, hat dort zwar betont, als Mitglied und nicht als Funktionsträger, hat er im ersten Satz geschrieben, aber mit offiziellem AfD-Parteibriefkopf zurückgeschossen, hat an die Mitglieder geschrieben, Wirth werfe nur mit Dreck, schade der Partei, wolle nur schlechte Stimmung machen und habe ohnehin keine Mehrheit auf dieser Listenaufstellung. Und dann kam wiederum die Reaktion, diesmal per WhatsApp von Christian Wirth, die große Runde in der Partei gemacht hat. Er nannte das Ganze erbärmlich, warf wiederum Klesmann Lügen und Halbwahrheiten vor. Also es ging hin und her in den vergangenen Tagen und Wochen.
Streit bei der AfD ist man ja gewohnt, aber kann man sagen, das hier geht tatsächlich über das übliche Maß hinaus?
In Teilen. Also man darf einfach nicht vergessen, dass AfD im Saarland immer Streit bedeutet, immer sehr, sehr harte Kämpfe zwischen den Lagern. Das darf man nicht unterschätzen, aber so dieses Hin und Her vor einer Wahl mit so großen Verteilern, die jeweils gewählt wurden, das ist sicher auch bei der AfD sicher kein kompletter Einzelfall, aber auf sehr hohem Niveau des Streits, sag ich mal.
Schauen wir mal auf den Sonntag. Wie geht's denn da aus? Lässt sich schon was zu den Kräfteverhältnissen sagen?
Ganz schwierig zu sagen, weil man darf einerseits nicht vergessen, es ist eine Delegiertenversammlung, das heißt, dort sind nicht eine ganz breite Menge der Mitglieder, sondern die einzelnen Verbände nominieren Delegierte für diesen Parteitag, das heißt, die sind schon ein bisschen vorausgewählt, das gibt's aber bei anderen Parteien auch. Das macht das Ganze auch ein bisschen schwieriger vorhersagbar in dieser Situation. Der letzte Mitgliederparteitag, auf dem Christian Wirth unterlegen war in der Wahl zum Landesvorsitzenden gegen Carsten Becker, spricht also möglicherweise für eine zarte Mehrheit für Carsten Becker. Gleichzeitig gibt es so ein bisschen eine Kombination der Lager, die sich ursprünglich verfeindet waren, nämlich Josef Dörr, der Fraktionsvorsitzende im Saarländischen Landtag, und Carsten Becker, die sich lange spinnefeind waren. Hört man jetzt, dass die quasi zusammengefunden haben, möglicherweise in einem Deal, Josef Dörr bleibt Fraktionsvorsitzender im Saarländischen Landtag, eigentlich sollte das zur Hälfte der Legislatur abgegeben werden. Im Gegenzug, sagt zumindest das gegnerische Lager, hat er dann Carsten Becker seine Unterstützung auf diesem Parteitag für dessen Kandidatur zugesichert. Das heißt, es ist eine sehr vage Gemengelage. Wenn man tippen müsste, würde ich auf eine zarte Mehrheit für Carsten Becker tippen. Aber, wie gesagt, es ist ganz schwierig zu sagen und man muss auch sagen, würde Christian Wirth kandidieren, wenn es ganz aussichtslos wäre, ist auch schwierig zu sagen. Also ich glaube tatsächlich, es ist ein offenes Rennen mit vielleicht einem zarten Prä für Carsten Becker.
Und im Vorhinein auch mal wieder Krach in der Saar-AfD. Vor ihrem Parteitag am Sonntag, da läuft es auf eine Kampfabstimmung aus bei der Aufstellung der Landesliste für die Bundestagswahl. Und das alles hat uns unser Politikreporter Jannik Böffel mal auseinanderklamüsert. Christina Stürmer hier auf SR3 mit Überall zu Hause. Ja, das Leben eines Hundes, das ist doch in der Regel eher gemächlich. Morgens Gassi gehen, dann schlafen, fressen, bisschen spielen, dann wieder dösen und so weiter. Ja, gilt aber nicht für alle Hunde. Der Tagesablauf von Roki zum Beispiel, das ist ein belgischer Schäferhund, der sieht nämlich ganz anders aus. Und das liegt daran, dass er einen Job hat, und zwar bei der saarländischen Polizei. Mein Kollege, SR3-Reporter Christoph Borgans, hat Schäferhund Roki und seinen Kollegen, Polizeikommissar Lasse Zimmert, mal auf der Arbeit besucht und herausgefunden, was dieses Kollegenverhältnis so besonders macht.
Das ist eine Bindung, die kann man so als normal Hundehalter nicht nachvollziehen. Also es ist noch mal enger, weil man halt auch Dinge mit dem Hund erlebt, die man so als Normalmensch sowieso noch nicht erlebt. Aber halt noch mit dem tierischen Partner nebendran, das ist schon was Besonderes.
Was meinst du zum Beispiel?
Ja, brenzliche Einsätze, es ist irgendwo ein Einbruch und du musst mit deinem Hund durch das Gebäude. Also meistens sind es ja Einsätze im Dunkeln, bei Nacht, wo man vermutet, da ist noch ein Täter in dem Haus und du gehst halt mit deinem Hund da rein und suchst diesen Täter.
Das heißt, du erlebst dann auch, wie du dich auch auf den Hund verlassen kannst, auch in der Situation.
Genau, der ist ja dazu da, den Täter, den ich vielleicht nicht wahrnehme, dass er ihn ausfindig macht und stellen kann. Also wenn der sich jetzt noch versteckt, wo ich ihn einfach mit meinen menschlichen Sinn nicht wahrnehmen kann, der Hund wird's wahrnehmen.
Hunde riechen mindestens 10.000 Mal so gut wie Menschen. Manche sogar 100.000 Mal. Sprengstoff etwa ist für uns geruchsneutral, nicht aber für Roki. In der Gerätehalle der Feuerwehr schnüffelt er an einem Löschfahrzeug. Während der Suche zeigt Lasse Zimmert seinem Hund mit der Hand, wo genau er suchen soll. Passt auf, dass sein Hund keine Stelle auslässt. Dann bleibt Roki plötzlich stehen, wie eingefroren. Das ist das Zeichen. Hier ist der Sprengstoff versteckt. Gut gemacht. Sofort folgt die Belohnung. Roki bekommt sein Spielzeug und Lasse Zimmert tobt mit ihm umher.
Ich wollte halt immer einen Hund, hab nie einen bekommen von zu Hause aus, als ich noch kleiner war. Und ich hatte jetzt die Möglichkeit und dann kam halt die Idee Hundestaffel. Und ich möchte mir eigentlich nichts anderes mehr vorstellen.
Roki, man, komm. Außer Sprengstoffspürhunden wie Roki gibt es im Saarland noch Spürhunde für Rauschgift, Brandmittel und Leichen. Alle Hunde aber sind dual ausgebildet. Das heißt, jeder von ihnen ist darüber hinaus auch ein Schutzhund. Roki muss seinen Hundeführer also beschützen können, einen Täter stellen, auch wenn der bewaffnet ist.
Natürlich ist es nicht schön, wenn du weißt, da ist jetzt vielleicht irgendwo im Haus ein Täter, der vielleicht ein Messer dabei hat und den Hund angreifen könnte. Aber der Hund kann sich auch verteidigen. Ich muss den da reinschicken. Es ist ganz sachlich gesehen ein Führungs- und Einsatzmittel wie mein Schlagstock, wie meine Schusswaffe, wie der Taser. Das gehört einfach zu meinen Einsatzmitteln, auch wenn es ein Lebewesen ist. Aber ich bin da und das, eigentlich jeder von uns ist da halt auch gewillt und bereit dazu, den Hund einzusetzen.
Und auch dabei hat sich der Polizeikommissar immer auf seinen Hund verlassen können.
Wir hatten einen Einsatz bei einer häuslichen Gewalt, wo der Störer doch sehr hochgefahren ist, wo mein Hund sich gezeigt hat, gebellt hat und mich auch verteidigt hätte. Das war schön zu sehen, zu merken, jawohl, der ist für mich da und kann diese Bedrohung oder die Gefahr, die da irgendwo im Raum schwebt, durchaus spüren. Das bleibt mir gut in Erinnerung.
Ein Hund für alle Fälle, dieser Roki, auf den man sich wirklich verlassen kann in quasi jeder Situation als Polizist. Leider geht Rokis Geschichte erstmal etwas tragischer weiter. Wie genau? Das erfahren Sie am Sonntag ab 12.30 Uhr in der langen Reportage von SR3 Land und Leute. Die heißt Kollege Hund, wenn Tier und Mensch Seite an Seite arbeiten. Und mein Kollege Christoph Borgans hat für diese Reportage außer Roki, dem Schäferhund und Polizeikommissar Lasse Zimmert, auch einen Schulhund und einen blinden Hund begleitet. Hören Sie doch mal rein, gibt's danach auch als Podcast. Und jetzt haben wir noch eine aktuelle Meldung vom SR3 Verkehrsservice. Vorsicht bitte auf der A8 Pirmasens Richtung Saarlouis in Höhe Heusweiler. Da gibt's Gefahr durch Gegenstände auf der Fahrbahn auf der A8 Pirmasens Richtung Saarlouis. Fahren Sie vorsichtig. Die Pflege, die ist ja auch im Saarland ein brisantes Thema. Während in den nächsten Jahren immer mehr Menschen pflegebedürftig werden, ist die Zahl der Pflegeanwärterinnen und Anwärter seit Jahren rückläufig. In Merzig-Hilbringen hat heute eine neue Pflegeschule eröffnet, die explizit Menschen aus dem Ausland anwirbt. Was sich die Pflegebranche davon verspricht und wie es den neuen Pflegeschülerinnen und Schülern hier geht, erzählt SR3-Reporter Max Zettler.
Ihr seid ja jetzt super weit weg von zu Hause.
Ja.
Wie ist das für euch? Fangen wir mit dir an.
Es ist ein bisschen schwer. Ich bin hier zum ersten Mal in Deutschland. Also ich vermisse meine Familie, meinen Vater, meine Mutter und meine Geschwister.
Huda Chatmen ist vor etwa einem Monat aus Tunesien nach Deutschland gekommen. Im Merziger Stadtteil Hilbringen wird sie in den nächsten 3,5 Jahren zur Pflegerin ausgebildet. Auch ihre Mitschülerin Shruti Sharma vermisst ihre Familie, gerade am heutigen Tag.
Es ist schwer, weil heute haben wir die große Fest in Indien, Diwali. Und hier mag ich es nicht, aber in Indien so viel.
Chatmen und Sharma sind nur 2 von insgesamt 26 jungen Pflegeanwärterinnen und Pflegeanwärtern aus der ganzen Welt. Auch Menschen aus Vietnam, Syrien und dem Kosovo sind Teil des Jahrgangs. Zur Vorbereitung haben alle in ihrem Heimatland schon Deutsch gelernt. Und das setzt sich hier auch weiter fort. Damit alle die Sprache meistern können, ist die Ausbildung hier ein halbes Jahr länger als sonst. Träger der neuen Pflegeschule ist die christliche Erwachsenenbildung, kurz CEB. Deren erster Vorsitzender Andreas Nikolaus Heinrich erklärt, dass vergangene Projekte, ausländische Pflegefachkräfte anzuwerben, vor allem Probleme mit der Integration hatten. Eben weil die jungen Menschen so weit weg von zu Hause sind. Hier setzt die neue Pflegeschule explizit an.
Dass das auch Probleme mit sich bringt, Heimweh, Liebeskummer und alles, was so dazugehört bei jungen Menschen. Es geht aber auch darum, sie auf die Kultur hier vorzubereiten.
Gerade hier merken die beiden Pflegeschülerinnen schon jede Menge Unterschiede zu ihrer eigenen Landeskultur.
In Deutschland hier gibt es viele Feste und Karneval, ja, mit Musik, Kostüm und viel mehr, wie zum Beispiel Oktoberfest. Aber in Tunesien haben wir ja nicht diese.
Und in Indien essen wir so viele Chili. Hier nicht. Hier sie essen Süßigkeiten wie Kuchen oder alles. Aber wir mag immer Chili.
Die Bemühungen der CEB-Akademie unterstützt auch die Landesregierung. Laut Gesundheitsminister Magnus Jung ist es wichtig, dass die Menschen nicht nur arbeiten im Saarland.
Uns muss eines klar sein, wir stehen hier auch im Wettbewerb mit anderen Regionen in Deutschland und in Europa. Deshalb ist es so wichtig, dass wir sie auch hier integrieren, dass sie ein neues Zuhause bei uns im Saarland bekommen.
Huda Chatmen und Shruti Sharma drücken momentan noch die Schulbank in Hilbringen. In wenigen Wochen geht es aber schon in die Ausbildungsstellen. Davor sind die beiden jetzt schon aufgeregt und gespannt.
Seit heute gibt es eine neue Pflegeschule in Merzig-Hilbringen und an der werden speziell Pflegekräfte aus dem Ausland ausgebildet. Wie es den Schülerinnen und Schülern so weit weg von zu Hause geht und wie das mit der Integration klappen soll, das haben wir gerade von SR3-Reporter Max Zettler gehört. 7% mehr Lohn innerhalb eines Jahres, das fordert die IG Metall für ihre Beschäftigten. 3,6% in 27 Monaten, das ist das, was die Metallarbeitgeber bieten. In diesem Tarifkonflikt, man sieht's, da liegen die Positionen ziemlich weit auseinander. Und deshalb gibt's auch heute im Saarland nochmal Warnstreiks, nicht nur hier, bei ZF, Hüdag, Voith Automotive und Brück. Parallel dazu steht im Tarifbezirk Mitte der Metall- und Elektroindustrie, zu dem das Saarland, Rheinland-Pfalz, Hessen und Thüringen gehören, die dritte Verhandlungsrunde an. Heute Nachmittag wird das sein in Mainz und dort gibt es seit dem Vormittag auch eine Demo mit Kundgebung. Vor Ort ist unsere Reporterin Judith Seitz. Judith, du bist mittendrin. Ist die Stimmung denn sehr aufgeheizt?
Es ist auf jeden Fall sehr, sehr laut. Die Demonstrierenden sind mit Trompeten, sage ich schon, mit Trommeln, mit Trillerpfeifen und mit sehr viel Sprechchören hier in Mainz unterwegs. Die haben sich aufgemacht auf der anderen Rheinseite. Das ist dann schon Wiesbaden, Mainz-Kastell heißt dieser Stadtteil. Da haben sie sich gesammelt, so ungefähr 2.500 bis 3.000 sind es ungefähr. Die sind losgelaufen, haben ordentlich Lärm auf dieser Theodor-Heuss-Brücke gemacht, die eben Wiesbaden mit Mainz verbindet, sind hier rüber marschiert und sind jetzt auf Mainzer Seite am Rheinufer, wo jetzt noch eine Kundgebung stattfindet und das auch sehr, sehr lautstark.
Hast du denn den Eindruck, dass es den Teilnehmerinnen und Teilnehmern so um die üblichen Tarifforderungen geht oder hängt da mehr dran? Geht es vielleicht auch um ihre Jobs an sich?
Also ich habe mit vielen gesprochen. Sie sind vor allem natürlich wegen der Tarifforderungen hier. Diese 7%, sagen Sie immer wieder, die sind auf jeden Fall nötig. Sie sind aus Solidarität da, auch mit anderen Beschäftigten, unter anderem auch mit den Azubis, mit denen, die noch nicht so viel Geld verdienen, für die es ja auch nochmal Lohnforderungen gibt. Aber einige haben auch gesagt, naja, die Situation ist so, dass unsere Autozulieferer beispielsweise noch ganz gut dasteht. Aber wenn wir kein Geld in der Tasche haben, dann können wir halt auch keins ausgeben und die Wirtschaft damit auch ein bisschen ankurbeln. Aber die Jobsituation ist jetzt nicht das, was im Vordergrund steht. Hier ist mein Eindruck.
Ich habe schon gesagt, bei uns im Saarland wird an einigen Betrieben heute wieder Waren gestreikt. Aber sind denn auch Saarländer nach Mainz gefahren zur Demo?
Da haben sich sehr viele auf den Weg gemacht. Also unter anderem von ZF, von Bosch, von Schaeffler habe ich Leute gesprochen. Die sind heute Morgen gegen 9 hier mit mehreren Bussen losgefahren, um hier mit zu demonstrieren und ihren Forderungen eben auch Nachdruck zu verleihen.
Den Arbeitgebern geht es immer noch teilweise gut. Sie machen große Gewinne und geben einen Teil der Gewinne nicht ab und investieren auch nicht in Deutschland, in Europa. Und investieren stattdessen in Osteuropa und anderen Teilen der Welt. Und das schadet uns.
Das Angebot vom Arbeitgeber war ja gruselig. Erstmal 9 Monate gar nichts, dann 1,7%. Das ist in der mittleren Entgeltgruppe 59 Euro brutto. Das ist eine Frechheit. Das lassen wir uns nicht gefallen.
Die Wirtschaft kann man nur anfeuern, wenn die Leute halt auch das Geld haben zum Ausgeben. Ist halt ganz einfach.
Also, du hast gehört, Kerstin, es geht um die Forderung nach mehr Geld und dafür sind sie heute hier.
Wir haben ja schon gesagt, heute Nachmittag wird weiter verhandelt, die dritte Verhandlungsrunde. Kann die denn einen Durchbruch bringen? Was meinst du?
Ich rechne nicht damit, dass es heute Nachmittag hier in Mainz den Durchbruch gibt. Also der Bezirk Mitte war bisher noch nie Pilotbezirk. Da gehe ich nicht davon aus, dass es dann heute der Fall sein wird. Es wird ja auch um 14 Uhr nochmal die Verhandlungen für Baden-Württemberg geführt. Die waren schon häufiger Pilotbezirk. Könnte sein, dass es da eher was gibt. Aber ich rechne eigentlich noch mit keinem Ergebnis heute.
Vielen Dank, Judith Seitz, für die Eindrücke von der Demo und Kundgebung der IG Metall in Mainz für den Bezirk Mitte, wo heute Nachmittag die dritte Verhandlungsrunde stattfindet. Und ob da was herauskommt, darüber halten wir Sie hier natürlich bei SR3 auf dem Laufenden.